Domradio Menschen.
Es gibt nur ein Gegengewicht gegen Unglück. Glück, zitiert die Ärztin und Therapeutin Luise Reddemann den Dichter Erik Fried. Beides, das Glück und das Unglück, hat Luise Reddemann schon ihr Leben lang studiert. Luise Reddemann ist eine Pionierin, die immer weiter nach neuen Wegen gesucht hat und sucht, um Menschen helfen zu können. Auf diesen Wegen hat sie viele Jahre eine Klinik geleitet, ihre Forschungen und Erkenntnisse umgesetzt, neue Formen, effektivere Hilfe geschaffen, sogar eine eigene Traumatherapie entwickelt. Außerdem hält sie Vorträge, bildet Therapeuten aus und schreibt Bücher über Musik, besonders über Bach und die Kunst, beim Leben und Überleben zu helfen. In einem ihrer jüngsten Bücher widmet sie sich dem Leid der sogenannten Kriegskinder und Kriegsenkel. Ich freue mich sehr, Luise Reddemann, dass Sie das Domradio in Ihren dichten Zeitplan eingeflochten haben und wir die Möglichkeit haben, über all das heute miteinander zu sprechen. Herzlich willkommen, Luise Reddemann. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Heute zu Gast ist Luise Reddemann. Luise Reddemann, unsere Gäste stellen sich selber vor am Anfang. Deswegen bitte, Alter?
Fast 73.
Beruf?
Ärztin.
An dieser Stelle frage ich immer nach dem sperrigen Wort Berufung. Gibt es so eine Art Berufung in Ihrem Leben?
Das glaube ich ganz sicher. Sonst könnte ich jetzt nicht mehr so viel arbeiten. Ich empfinde das, dass ich das, was ich tue, tun soll. Und ich bin Ärztin, aber auch Psychotherapeutin.
Als Mädchen in einer Ärzte- und Apothekerfamilie groß zu werden, hieß für mich?
Selber Ärztin werden.
Das Klavier hat mir als Kind erlaubt,
meine Gefühle auszudrücken.
Zusammen mit Kaspar und seinem Freund Floritzl konnte ich
mich wohlfühlen.
Dass meine Erziehung von den Grundsätzen der nationalsozialistischen Ärztin Johanna Hara bestimmt war, war für mich
schrecklich.
Als ich als Grundschulkind in der Wochenschau das erste Mal Bilder von Konzentrationslagern gesehen habe, musste ich
weinen.
Ich habe früh gemerkt, dass mich die seelische Seite der Probleme interessiert, weil?
Na, weil ich irgendwie eine Ahnung hatte, dass auch das Körperliche damit zusammenhängt.
Mein Lehrer Wilfried Rasch hat mich ermutigt,
erstmal Psychiaterin zu werden.
Mit den Mitteln der Psychoanalyse und der Psychiatrie konnte ich
Menschen besser verstehen.
Konnte ich nicht?
Alle verstehen.
Als Leiterin einer Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie wollte ich vor allem
Menschen helfen.
Eine neue Traumatherapie habe ich entwickelt, als ich merkte,
dass die bisherigen Konzepte mir nicht zusagten und ich den Eindruck hatte, dass sie dem Patienten nicht wirklich helfen.
Es ist wichtig, sich selbst trösten zu können, weil
weil nicht immer andere da sind.
In der Ausbildung von Therapeuten will ich vor allem vermitteln
die Würde der Patienten und die Würde der Menschen.
Die Frauenbewegung bedeutet für mich
das ist was sehr, sehr Wichtiges für mich. Die bedeutet für mich, dass ich mich als Frau respektieren gelernt habe.
Glück ist das einzige Gegengewicht gegen Unglück, sagt Erich Fried. Und Sie zitieren ihn, weil?
Weil ich das so überzeugend und so einfach finde. Übrigens ist da noch was dazwischen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also es ist kein ganz korrekt, also ich mache es ja auch immer mit Pünktchen dazwischen. Es ist nicht kein ganz wörtliches Zitat.
Okay. Mit der Musik von Johann Sebastian Bach kann ich?
Na, ganz viel. Mich trösten, mich beruhigen, mich mit was Größerem verbunden fühlen, Freude haben.
Gedichte können im besten Fall
mich trösten und begleiten und mir die Welt erschließen.
Respekt vor Leid zu haben bedeutet
für mich das Normalste der Welt.
Mitgefühl mit Opfern zu haben bedeutet
sich um Menschlichkeit bemühen.
Mitgefühl mit Tätern zu haben, bedeutet nicht?
Mitgefühl mit Tätern zu haben, bedeutet nicht, sie hassen zu müssen.
Mhm. Nachgeborene um Nachsicht zu bitten, bedeutet?
Eine Verbindung herzustellen zwischen den Generationen.
Das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben wollte, ist?
Dass sie sich am Leben freuen.
Meine Enkel sind für mich?
Sehr, 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 sehr wichtig.
Gott ist?
Für mich nicht existent.
Ganz viel Stoff für diese 2 Stunden. Jetzt in dieser Sendung Menschen mit Luise Reddemann. Unser Gast in der Sendung Menschen ist heute eine Pionierin, die Ärztin und Therapeutin Luise Reddemann, berühmt für die Traumatherapie, die sie selbst entwickelt hat. Darüber werden wir alles sprechen, aber anfangen möchte ich mit einem ihrer jüngsten Bücher, ich muss es mal gerade nehmen, Luise Reddemann, Kriegskinder und Kriegsenkel in der Psychotherapie, in dem es um die Folgen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges geht. Das Thema ist nicht mehr ganz neu. Zum Glück ist das Leid der Menschen, die im Krieg Kinder und Jugendliche waren, in den letzten Jahren in den Blick gekommen. Was mich interessiert hat, was hat Sie als Therapeutin bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Als Therapeutin hat mich bewogen, dass meine Kolleginnen und Kollegen jedenfalls zum Teil darüber fast nichts wissen und in Psychotherapien bis vor kurzem darauf wenig eingegangen worden ist.
Das sind auch so ganz konkrete Dinge, die Sie anmerken. Zum Beispiel, wenn eine junge Therapeutin eine ältere Klientin hat und die einen Geburtsort sagt, die gar nicht weiß, wo das ist, dass das zum Beispiel in Schlesien ist und dann automatisch eine Vertreibungsgeschichte dahinter steckt. Also so Kleinigkeiten.
Ja, stecken kann zumindest. Mhm. Und wenn man nicht weiß, dass, sagen wir mal, Königsberg mal zu Deutschland gehört hat, dann fragt man nicht. Mhm. Was haben Sie bzw. Ihre Familie für eine Geschichte? Also dieses, dass man Psychotherapie mehr einbetten sollte in die Zeitgeschichte zum Beispiel, das ist mir ein großes Anliegen und darüber versuche ich in dem Buch zu sprechen und meine Kolleginnen und Kollegen einzuladen, dass sie sich nicht nur mit individuellen Geschichten und vielleicht gerade noch mit Familiengeschichten, aber in einem sehr engen Sinn beschäftigen, sondern eben das Verstehen als Teil von einer größeren Geschichte. Dass man dadurch Leuten auch anders und, wie ich meine, häufig auch noch intensiver helfen kann.
Wenn ich das richtig beschreibe, um dieses intensiver zu helfen, also wenn ich das richtig verstanden habe, beschreiben Sie vor allem 3 Gründe, unter denen die Menschen, die im Krieg Kinder waren, gelitten haben. Das ist einmal der Krieg selbst natürlich, dann ist das das Schweigen ihrer Eltern über die Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus und drittens die oft grausame und brutale Erziehung im Sinne der schwarzen Pädagogik, die in vielen Familien verbreitet war. Und jedes einzelne davon ist ja ein Riesenthema. Die Menschen, die das betrifft, sind heute, also jedenfalls die im Krieg Kinder waren, sind heute mindestens 70, 71 Jahre alt. Warum glauben Sie, ist es heute wichtig, über Dinge zu sprechen, über die so lange nicht gesprochen wurde?
Ja, man könnte natürlich sagen, das ist ja jetzt schon so lange her, da braucht man nicht mehr drüber reden.
Genau.
Also erstens betrifft es ja diese Kriegskindergeneration zum Teil noch, indem jetzt erst die Erinnerungen rauskommen, also richtig die Leute anfangen, sich zu erinnern. Das begegnet mir ständig. Übrigens merke ich das auch an mir selbst. Ich habe viel mehr frühe Erinnerungen als früher. Das ist aber ja ein normaler Vorgang, soviel ich weiß. Ja, also die bekommen auch zum Teil diese Generation heute erst Schwierigkeiten, die sie ein Leben lang vielleicht kaum hatten oder gar nicht hatten. Also Ängste zum Beispiel, das wird sehr aktiviert durch die ganzen Dinge, die uns jetzt sehr nahe kommen mit den Flüchtlingen zum Beispiel. Und das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass die nächsten Generationen vor allen Dingen die Kinder der Kriegskinder auch ein großes Thema haben mit der Geschichte ihrer Eltern.
Genau, da würde ich gerade noch mal eine Sekunde zurückstellen. Vielleicht hören uns ja Menschen zu, die sich mit dem Gedanken tragen, in diese dunklen Ecken ihrer eigenen Seele zu schauen. Vielleicht gerade weil was aktualisiert wird durch die Bilder, durch die Flüchtlingstracks in Osteuropa im Moment zum Beispiel. Sie ermutigen Menschen ja nicht, Sie sagen ja nicht, man muss das tun, aber wann ermutigen Sie Menschen, dazu hinzuschauen?
Also mit meinem Buch will ich ja meine Kolleginnen und Kollegen ermuntern, hinzugucken und ihre Patientinnen und Patienten einzuladen oder Fragen zu stellen. Wie war das? Wo sind sie geboren? Wo waren ihre Eltern im Krieg? Was haben die gemacht? Und so weiter. Also es geht mir tatsächlich natürlich in erster Linie um die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ja, also wenn jetzt jemand zu mir kommt.
Aber dann ist ja schon jemand diesen Schritt gegangen. Dann sitzt ja schon jemand einer Therapeutin, einem Therapeuten gegenüber. Ich meine jetzt eher Menschen, die das in sich selber tragen und die, also wann würden Sie da jemanden ermutigen, hinzuschauen und den Schritt zu gehen zu jemand, der dann hoffentlich auch Fragen stellt?
Also wenn jemand zum Beispiel sehr massive Ängste hätte jetzt und sagt, ja, also immer wenn ich im Fernsehen das dies und jenes sehe, dann kriege ich eine Panik. Das könnte ein Grund sein, dann natürlich körperliche Schwierigkeiten, weil vieles äußert sich eben auf einer Ebene, die man psychosomatisch nennt, wobei die Kriegskinder da ihr ganzes Leben mehr oder weniger drunter gelitten haben. Das wurde dann immer runtergespielt. Aber das kann sich jetzt im Alter aktivieren. Ja, bei Depressionen kann es auch eine Rolle spielen. Und dann gibt es eben alte Menschen, wenn die in so eine Situation kommen, wo sie, wo irgendwas sie, wie wir sagen, triggert, das heißt also so Auslösereize, sagen wir mal, jemand ist im Altersheim und wird begleitet von einem jungen Mann als Pfleger und auf einmal gerät diese alte Dame in einen Zustand und schreit um Hilfe und so weiter, dann wäre das auch ganz wichtig, an diese Themen zu denken, dass also diese alte Dame den jungen Mann verkennt und in dem also einen Vergewaltiger, einen jungen Soldaten sieht oder sowas. Ja, das ist nicht so selten.
Sie haben schon gesagt, es geht nicht nur um die Kriegskinder, auch im Buchtitel nicht. Es geht auch um die sogenannten Kriegsenkel. Wir lassen jetzt mal weg, dass das alles Verallgemeinerungen sind, die so nicht stimmen. Mhm. Also die Kriegsenkel, das sind Menschen wie ich, die irgendwann um die 60er herum geboren sind. Wir hatten ja völlig andere Bedingungen, sind ja Friedenskinder. Warum sind wir denn auch oft vom Krieg gezeichnet?
Ja, indirekt. Sie sind natürlich zum Glück nicht direkt gezeichnet. Aber wenn Sie Eltern hatten, die durch den Krieg gezeichnet waren und die da ganz viel mit sich rumschleppen, mehr oder weniger ja unbewusst, aber die zum Beispiel mit Stress nicht gut umgehen konnten, weil sie eben massiv geplagt sind von diesen alten Geschichten, dann ist das für ein ganz kleines Kind so, wenn die Mutter zum Beispiel überreagiert auf den Stress und dann gar nicht mehr richtig da ist, wir Fachleute nennen das dissoziiert ist, dann ist das eine Extrembelastung für das Baby und für die kleinen Kinder. Also wenn Eltern nicht in Kontakt sind, sein können, weil sie allzu viel mit irgendwelchen inneren Vorgängen, belastenden Vorgängen zu tun haben. Und das ist zum Beispiel was, was halt die Kriegsenkel dann, die sogenannten Kriegsenkel häufig abbekommen haben. Also diesen Stress der Eltern und die Schwierigkeit der Eltern, sich den Kindern, vor allen Dingen den Kleinkindern, angemessen zuzuwenden.
Sie sind selbst ein in Krieg geborenes Kind und in Ihre Kindheit schauen wir nach den Nachrichten. Wir haben eben darüber gesprochen, wie viel Leid die Menschen, die im Krieg Kinder waren, erfahren haben und oft ihr Leben lang mit sich rumgeschleppt haben, ohne es anzuschauen. Und sind Sie selbst 1943 geboren, also selbst ein Kriegskind, wenn auch eines der jüngsten. Und von den Dingen, die Sie beschreiben, die die Kriegskinder besonders beschädigt haben, will ich jetzt eines rausnehmen. Das sind die Erziehungsmethoden, die auch in der Nachkriegszeit und auch Jahrzehnte später gewirkt haben, von Nationalsozialistischen Prinzipien, zum Beispiel von Härte geprägt waren. Die Ikone dieser Pädagogik ist Johanna Harrer. Johanna Harrer war eine österreichisch-deutsche Ärztin, die den Erziehungsbestseller Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind geschrieben hat, der bis in die 70er Jahre neu aufgelegt wurde als Die Mutter und ihr erstes Kind. Luise Reddemann, Ihre Mutter hat Johanna Harrer auch verehrt. Was hat das für Sie bedeutet?
Nicht viel Gutes. Jetzt kann ich schon drüber lachen, aber es ist eigentlich ja nicht zum Lachen. Also erstmal muss man natürlich sagen, meine Mutter war eine sehr junge Mutter. Die haben es halt so gut gemacht, wie sie dachten, dass sie es zu tun hätten. Und dann gab es eben dieses Buch und danach hat man sich dann gerichtet. Es gibt einige Frauen, die sich dem widersetzt haben, aber vor allen Dingen junge Frauen, die vielleicht schon ähnlich groß geworden sind. Also die Harrer-Prinzipien sind ja viel älter als Johanna Harrer. Mhm. Wenn man die berühmten Kinderärzte liest, zum Beispiel einen Herrn Czerny, der bis heute verehrt wird und vielen Kinderstationen dann den Namen gibt, der hat Ähnliches gesagt. Also, und es gab es übrigens natürlich auch in anderen Ländern. Ich habe mit einer französischen Kollegin mich mal ausgetauscht. Die brach in Tränen aus, als ich das erzählt habe. Und sie sagte, es war bei uns genauso. Ob genauso, weiß ich nicht. Es war wahrscheinlich noch etwas nationalsozialistisch übertrieben. Aber im Prinzip, ja, war halt die Idee in jener Zeit, also ab der Jahrhundertwende vom 19. in 20. Jahrhundert, Kinder sind kleine Tyrannen und man muss ihnen den Willen brechen. Das war die Ideologie. Und das heißt eben, wenn ein Baby schreit, dann lässt man schreien, bis es von selbst aufhört und es stärkt seine Lungen, war auch so eine Idee. Und man soll sie nicht verzerrteln, das war auch ein Wort, was viel verwendet wurde. Und und deshalb hat man, das Buch von Frau Harrer ist eigentlich eine Anleitung, so wie wir das heute sehen, zur Vernachlässigung von Kleinkindern, weil sie eigentlich jede Zuwendung außer halt so das Notwendigste ablehnt.
Aber es ist bis in die 80er Jahre hier gedruckt und und in Ihrem Fall auch verschenkt worden. Ihre Mutter hat es Ihnen später zur Geburt geschenkt.
Genau. Meine Mutter hat mir das immer noch wohlmeinend geschenkt. Und dann habe ich da reingeguckt und habe es sofort weggeschmissen. So wollte ich nicht mit meinem Kind umgehen.
Kinder sollten nicht nur nicht verzärtelt werden. Und vielleicht sagen Sie noch ein Wort, was mit Kindern passiert, die so vernachlässigt werden.
Ja, was bleibt einem Kind übrig, ne, wenn es nicht beantwortet wird? Also erst schreit es eben, dann resigniert es und wenn der Schmerz dann immer noch nicht aufhört, dann muss es dissoziieren. Das heißt, es muss einfach sozusagen aus seinem Körper verschwinden auf eine Art. Ja. Und das passiert mit ihnen. Wenn man das dann dauernd macht, hat man es später nicht so leicht, irgendwie mal in sich und seinem Körper anzukommen. Da muss man dann allerhand dafür tun.
Kinder wurden vernachlässigt, sie wurden aber auch nicht ermutigt. Bei Ihnen finde ich das so schade, denn Sie waren ein sehr kluges und ein sehr musikalisches Kind. Sie konnten zum Beispiel lesen, als Sie in die Schule kamen. Wie haben Sie sich geholfen, als die Erwachsenenwelt Sie weder in der Klugheit noch in der Musikalität noch in der Kunst irgendwie ermutigt hat?
Das kann man jetzt bei mir nicht sagen. Nee, das ist vielleicht ein Missverständnis. Also ich habe mit 6 Jahren haben meine Eltern ein Klavier gekauft, was nicht so einfach war, weil sie das eben mitbekommen haben, dass ich Musik interessiert war. Und dann habe ich Klavierunterricht bekommen, der allerdings auch eher eine Katastrophe war, aber egal. Die intellektuelle Förderung, die hat mein Vater sehr betrieben. Der hat ganz früh sich mit mir klug unterhalten, was dann zur Folge hatte, dass ich mit 8 Jahren anfing, sämtliche Werke von Schiller zu lesen. Und also das war nicht so, aber okay. Es war trotzdem so ein, wir liefen halt so nebenher, wir Kinder.
Sie haben daraus gewusst, geschlossen gemacht, mein Großvater ist Arzt, mein Bruder ist Arzt, mein Vater ist Apotheker, ich will auch so einen Beruf. Und dann sind Sie tatsächlich Ärztin geworden. Und das erzählen wir gleich. Sie wollten, wie Ihr Vater, Ihr Bruder, Ihr Großvater, einen Beruf im Feld der Heilkunde, das war eine Ärzte-Apothekerfamilie, ausüben. Sie waren ein Mädchen. Mussten Sie für dieses Ziel Widerstände überwinden oder war das, spielte das keine Rolle?
Nein, das spielte keine Rolle.
Sie haben gesagt, das, was mich interessiert hat, war ganz früh die seelische Seite von Problemen. Im Fragebogen haben Sie gesagt, naja, irgendwie habe ich gespürt, geahnt, dass das mit dem Körper was zu tun hat. Wo kam denn diese Ahnung her? Heute ist das ja irgendwie so ein Allgemeingut, aber damals?
Nein, das kam durch einen Arzt. Ich war nämlich viel krank, also typisch Kriegskind halt. Man nannte das dann vegetative Dystonie. Und irgendein Arzt hat zu mir gesagt, gehen Sie mal zu einem Psychoanalytiker. Damals gab es nur Psychoanalytiker. Und da habe ich angefangen nachzudenken. Also der Psychoanalytiker, bei dem ich war, war nicht sehr hilfreich. Aber es hat mich irgendwie da auf eine Schiene gesetzt, dieser Hinweis von dem Herrn Doktor. Und konnte ich ja anfangen zu lesen, was konnte man damals lesen? Freud natürlich zum Beispiel, und also wie ich so um die 20 war, und C.G. Jung und so weiter. Ja, dann nach und nach habe ich mir das mehr oder weniger erstmal selbst angeeignet als Studentin.
Wenn ich überlege, was Sie beschreiben und gleichzeitig überlege, was es heute an Infrastruktur gibt, von niederschwelligen Beratungsangeboten über Kurzzeittherapien, über Klinikangebote, alles in diesem Bereich von Psychosomatik und Psychotherapie, dann ist ja irgendwie ja eine neue Kultur entstanden, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also ich weiß noch, ich habe in Freiburg angefangen zu studieren und da gab es eine psychosomatische Klinik in der Gegend, in Umkirch. Und da hat man ab und zu ein bisschen drüber geredet, aber das war für mich schon auch alles noch sehr rätselhaft und ich war halt neugierig darauf und habe dann angefangen, mich damit zu befassen, aber das war überhaupt nicht gang und gäbe, das kann man gar nicht sagen. Wobei ich glaube, dass also so alte Hausärzte zum Beispiel früher immer schon wussten, dass natürlich das Seelische bei Patienten eine Rolle spielt und auch entsprechend damit umgegangen sind. Jetzt nicht im psychotherapeutischen Sinn, im engeren Sinn, aber die haben natürlich sind auf das Seelische der Menschen eingegangen, die guten Ärzte früher.
Dann hat es angefangen, therapeutische Schulen, Richtungen, ausgebildete Menschen zu geben und immer noch wusste man ganz wenig über die Verbindung von seelischem Leiden und Traumata. Das ist ein Wort, was heute unglaublich inflationär gebraucht wird. Sie haben in einer Sendung mal sehr schön erklärt, naja, Trauma heißt eigentlich Wunde, davon gibt es kleine und große. Und irgendwie kommt mir so vor, wir tun so, als wäre jede kleine Wunde gleich ein riesenfettes Trauma. Aber bleiben wir nochmal in der Zeit, wo man kein Wissen darüber oder wenig Wissen darüber hatte. Was hat dieses Nichtwissen um Traumata für Ihre Arbeit damals bedeutet?
Na, aus heutiger Sicht, dass ich den Leuten nicht so helfen konnte, wie ich mir das heute vorstelle. Also das war halt irgendwie unbefriedigend. Also ich weiß noch gut, dass die ersten Patienten und Patientinnen, die ich dann in der analytischen Ausbildung behandelt habe, dass ich da nicht glücklich war, dass ich das Gefühl habe, irgendwas fehlt. Aber ich wusste auch nicht genau, was weil die meisten von denen waren eben auch traumatisiert und das habe ich schon auch mitbekommen. Und also heute weiß man aus der Forschung, dass eben das Wichtigste ist, dass der Therapeut, die Therapeutin freundlich, zugewandt, warmherzig sind. Und ich glaube, das ist mir einigermaßen gelungen und deshalb habe ich vielleicht nicht geschadet, aber ich habe auch nicht meine Patientin unterstützt, wie ich mir das aus heutiger Sicht gewünscht hätte.
Sie haben aber, weil Sie dieses Defizit gespürt haben, angefangen, Ihre eigene Traumatherapie zu entwickeln. Und dann haben Sie fast 20 Jahre eine Klinik geleitet und konnten das da auch wirklich erforschen. Darüber, über Ihren Ansatz und über Ihre Klinikleitung sprechen wir in der zweiten Stunde. Zur vollen Stunde hören wir gleich einen Text, den Sie uns mitgebracht haben.
Domradio. Das Wort.
Singen. Den Freudengesang eines Traumes, den Trauergesang unserer Zeit. Das Helle, du bist ein Fünkchen Licht, das Finstere, Gedröhn und Gerassel der Maschinen. Wir müssen wach sein, unsere Stimme wach halten, um singen zu können. Ein ruhiger, atmender Morgen. Rose Ausländer.
Wir sind in der zweiten Stunde der Sendung Menschen im Domradio. Und zur vollen Stunde bitte ich, meinen Gast immer einen Text mitzubringen. Ihre Bücher sind voll von Zitaten, von poetischen, von philosophischen. Und ich war sehr gespannt, was Sie ausgewählt haben. Und Sie haben Rose Ausländer mitgebracht, wo es um Singen und um das Wachsein geht. Warum haben Sie diesen Text ausgewählt?
Naja, ich finde, der hat jetzt auch viel mit diesem Kriegskinder-Kriegsenkelbuch zu tun.
Okay.
Ja, dieses Wachsein und Rose Ausländer war ja ein Opfer der Nationalsozialisten und ist dann nach dem Krieg lange Zeit in Düsseldorf gewesen, hat da gelebt. Und das heißt, sie ist trotzdem dann wieder nach Deutschland gekommen und hat sich auf ihre Art sozusagen ausgesöhnt und den Deutschen vergeben, kann man ja auch sagen. Und gleichzeitig gelingt es ihr eigentlich immer, diese Mischung oder dieses Zusammengehören von Freude und Schmerz auszudrücken. Also wie hier auch wieder, und dass wir das sowohl das Helle wie das Dunkle betrachten sollen, wahrnehmen sollen. Das alles finde ich einfach sehr, sehr schön, wie sie es auch sagt. Und dass wir eben singen sollen. Und das passt ganz gut zu mir als großer Musikliebhaberin.
Da kommen wir noch zu. Ich habe stellenweise gedacht, ich lese eine Musikwissenschaftlerin. So
naja.
Präzise ist das, was Sie schreiben. Wenn Sie dieses Singen auf die Kriegskinder beziehen und Sie haben gerade gesagt, Freude und Schmerz gleichzeitig, dann ist das vielleicht auch nochmal eine Ermutigung, weil sich dem Schmerz zuzuwenden bedeutet nicht, die Freude zu verlieren.
Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig, wobei das meistens hintereinander ist. Bei meinem heißgeliebten Bach kann man manchmal Musik hören, wo er das gleichzeitig ausdrückt. Also jedenfalls, es geht nicht darum, sich mit dem Schweren, mit dem Traurigen, mit dem Belastenden zu befassen, Tag und Nacht, sondern es geht eben darum, da möglichst eine Balance auch zu finden zwischen dem Freudengesang, wie die Frau Ausländer sagt, und dem Trauergesang. Aber wenn man einen weglässt, dann ist es ungesund, glaube ich.
Unser Gast Luise Reddemann heute im Domradio in der Sendung Menschen hat 1985 die Leitung einer psychosomatischen Klinik übernommen. Damals machten sich die Therapeuten und Psychiater keine Gedanken über die Traumatisierung ihrer Patienten und Patientinnen. Andererseits, Luise Reddemann, waren sie sehr in der Frauenbewegung engagiert, in Projekten Frauen helfen Frauen. Das hatte viel mit Traumatisierung zu tun. Sie kannten also die Geschichten, aber der Begriff wurde nicht verwendet. Wann war Ihnen klar, dass beides, die Geschichten der Traumatisierung und die Psychotherapie, zusammenkommen musste?
In den ersten Wochen in der Klinik. Da waren dann Kolleginnen auch, die eben auch aus der Frauenbewegung kamen. Und das, dann haben Patientinnen von ihren Dingen erzählt. Und ich wusste das vorher schon, dass die Theorien, die es darüber gab, die also das mehr oder weniger abgewiegelt haben, dass es sowas wie zum Beispiel Missbrauch, also was man heutzutage leider Missbrauch, denn Missbrauch würde ja auch Gebrauch implizieren, also was man heute Missbrauch nennt, dass das vorkommt in den Familien, dass
ja.
viele...
Haben Sie ein besseres Wort?
Wir sagen sexualisierte Gewalt.
Okay, ja. Das ist
also
klar,
sexualisierte Gewalt in der Familie, dass das häufig vorkommt, dass das häufig mit dazu beiträgt, dass Menschen dann eben schwere psychosomatische und seelische Leiden entwickeln. Und also klar war mir das sozusagen fast von Anfang an, nur wie damit umgehen, das war mir leider nicht klar. Ja, und erst haben wir halt so gearbeitet, wie man damals gearbeitet hat, und das haben wir gemerkt, dass das irgendwie nicht stimmt, dass die Ergebnisse nicht gut sind. Und dann habe ich angefangen zu schauen, was gibt es denn noch? Und in Amerika gab es schon sowas wie Traumatherapie, in Holland auch. Und da haben wir dann eben, oder vor allen Dingen ich dann, sehr viel gelernt und übernommen. Und nach hat sich dann dieses eigene Konzept entwickelt. Das sind Dinge eingeflossen, die ich schon kannte und konnte. Also natürlich psychoanalytisches Denken, aber dann auch sehr viel mit inneren Bildern zu arbeiten. Das ging auf verschiedene Fortbildungen zurück, die ich gemacht habe. Ja, und so hat sich das dann zusammengefügt.
Also wer das genauer wissen will, was Sie da entwickelt haben, was Sie da zusammengefügt haben, dem empfehle ich jetzt mal ein Buch, Imagination als heilsame Kraft. Da beschreiben Sie, finde ich, sehr nachvollziehbar, auch für Menschen, die keine Therapeuten sind, was Sie da machen, was Sie entwickelt haben. Ich würde gerne zu einem Ihrer Credo kommen, oder ob es ein Grundsatz ist oder einer von mehreren, das weiß ich nicht, aber Sie betonen immer wieder, dass Sie den Menschen zutrauen, dass diese sich selber helfen können. Das, finde ich, ist wirklich auch ein Unterschied zu vielen anderen Therapeuten, wo so ein Experten, wo so eine Hierarchie entsteht, und Sie sagen, nein, die Menschen können das selber.
Ja, ich gehe davon aus, dass in jedem Menschen sowas wie ein heiler Kern ist, und dass man vor allen Dingen Menschen helfen muss, damit in Verbindung zu kommen. Und sie dann dabei.
Damit heißt mit dem heilen Kern.
Mit dem heilen Kern, ja. Und sie dann ermutigt, sich immer bewusster zu werden, was sie alles an Selbstregulation haben. Und natürlich kann man auch das eine oder andere dann dazufügen, wenn die Patienten das wollen. Zum Beispiel, die meisten traumatisierten Leute haben einen großen Selbsthass. Und da versuchen wir natürlich dann, sie einzuladen, mal zu probieren, in kleinen Schritten sich selber liebevoller zu begegnen. Das sind dann schon auch, aber das sind Angebote, und ich versuche immer anzudocken an Dinge, die die Menschen eben doch schon mitbringen. Das ist mir sehr wichtig. Also nicht, dass so sozusagen mit einem Nürnberger Trichter in die Leute alles Mögliche reinfüllen, von dem wir Fachleute annehmen, das sei hilfreich, sondern erst immer schauen, was hat der Patient bereits selbst, die Patientin, und damit arbeiten und dann natürlich auch das Spektrum der Möglichkeiten erweitern.
Das ist das eine, dass Sie den Menschen zutrauen, dass sie sich selber helfen können, dass sie diesen heilen Kern in sich tragen und sich damit verbinden können. Sie muten Ihren Patienten und Patientinnen aber auch etwas zu. Sie sagen nämlich, du musst es auch selbst machen. Ich kann es gar nicht für dich machen.
Ja, das stimmt. Also ich sage vielleicht nicht, du musst es, aber ich sage, der einzige Mensch, der es tun kann, sind Sie. Ich kann das und jenes nicht für Sie tun. Ich kann Sie begleiten, das möchte ich auch. Aber tun kann ich diese Dinge nicht für Sie.
Das stimmt, mit dem Müssen, das habe ich jetzt gerade dazu gedichtet. Sie haben in einem Interview gesagt, die Menschen sind in der Lage zu begreifen, dass sie das meiste zu tun haben, nicht andere für sie.
Ja.
So haben sie es ausgedrückt. Ja. Und sie gehen in diesem Interview zumindest so weit zu sagen, dass man sich für ein gutes Leben entscheiden kann.
Das da würde ich sogar sagen muss.
Ah, muss.
Ja, weil nämlich, also ohne diese Entscheidung funktioniert das nach meiner Erfahrung nicht. Es gibt einen Moment, wo es wichtig ist, sich selbst ganz klar zu entscheiden, ich will, das ist eine Willensentscheidung, ich will, dass es mir gut geht. Ja, und wenn ich das so laufen lasse und es mehr oder weniger immer dem Zufall überlasse, da wird nicht viel draus. Das, glaube ich, hat damit zu tun, dass wir besser uns merken können, was uns schadet, als was uns gut tut. Und das hat biologische Wurzeln, nehme ich an, und hat eben damit zu tun, dass in grauer Vorzeit das Leben der Menschen natürlich ständig bedroht war. So haben wir gelernt, immer aufzupassen und mit dem Schlimmen zu rechnen, und nicht so gut gelernt, seit Jahrhunderttausenden, uns über das Gute zu freuen. Also dafür braucht es eine kleine Anstrengung.
Wenn man diese kleine Anstrengung wählt, sich entscheidet, dann gibt es viele Möglichkeiten, und Sie finden ganz viele Möglichkeiten in der Kunst für ein zumindest besseres Leben, was dann vielleicht mal ein gutes Leben wird. Darüber sprechen wir gleich. Luise Reddemann, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Überlebenskunst und da steckt noch so eine Vignette drauf, Hilfe aus eigener Kraft. Deswegen dachte ich, das passt jetzt in diesen Gedankengang gut hinein, weil wir haben ja gerade haben Sie gesagt, es braucht diese Willens, diese Entscheidung, ich will, dass es mir besser geht. Ich kann mich auch für ein gutes Leben entscheiden und wenn ich das tue, dann kommen ganz viele Dinge zur Hilfe. Der Hauptteil dieses Buches geht über Johann Sebastian Bach. Es gibt noch einen kleineren dritten Teil, da geht es um ganz viele verschiedene Arten von Kunst und verschiedene Künstler und Künstlerinnen. Aber es gibt auch eine beigelegte CD und diese in diesem Buch und die ist komplett Bach gewidmet, der für Sie eine besondere Bedeutung hat, wenn es um Selbsthilfe geht. Welche?
Naja, also die Musik von Bach hat mich von klein auf begleitet. Ich habe dann auch, als ich Klavier spielen gelernt habe, halt diese kleinen Sachen gespielt, die nicht so wahnsinnig schwer sind. Also sind schon auf eine Art nicht ganz einfach, aber ich konnte sie dann relativ früh auch spielen und hatte Freude dran. Und in meinem Elternhaus wurde viel Musik gehört, auch im Radio. Und also auf irgendeine Art bin ich da mit Bach dann in Verbindung gekommen und seitdem ich dann allein gelebt habe, ab 18 war ich dann alleine, in Internaten für junge Mädchen eben, wie das damals so war. Naja, also da kam dann noch mehr Bach auf mich zu, auf verschiedenen Wegen. Und ich habe einfach immer gerne diese Musik von ihm gehört. Und irgendwann hat es mich interessiert, was war das eigentlich für ein Mensch? Die Musikwissenschaftler übrigens, die interessieren sich, glaube ich, relativ wenig für den Menschen. Die gehen davon aus, die Musik hat für sich Gültigkeit, wo auch was dran ist. Aber der Mensch dahinter, glaube ich, spielt auch eine Rolle. Naja, und dann habe ich mich intensivst mit Bachs Biografie beschäftigt, sehr viel gelesen und halt angefangen, mir Gedanken zu machen, ob man nicht doch vor allen Dingen in den Kantaten Aussagen findet über ihn, also wie er die Dinge verarbeitet hat, obwohl er jeden Sonntag auch auf eine Art festgelegt war durch Evangelium und Lesung zu den Themen. Trotzdem habe ich eben gefunden, dass er mit den Themen auch unterschiedlich umgeht. Also zum Beispiel Himmelfahrtskantaten gibt es mehrere und da kann man meines Erachtens sehen, wie er sich mit seinen schmerzlichen Verlusten auseinandersetzt und dass eben die letzte dieser Kantaten sehr stark sich beschäftigt mit dem Verlust von Jesus durch die Jünger und wo ich finde, da kommt was Persönliches von Bach rein. Ja, diese Trauer, dieser Schmerz, man könnte sich doch freuen über die Himmelfahrt, ist auch in den früheren Kantaten viel stärker. Und da ist es nur noch auf eine Art Verzweiflung, dass der jetzt weg ist. Solche Dinge, ja, die haben mich halt als Psychotherapeutin interessiert. Das ist vielleicht für Theologen ein bisschen schräg.
Also ich frage, ich rede jetzt mit Ihnen. Sie lieben die Hamollmesse und Sie haben in einer Sendung über die Hamollmesse gesagt, dass Sie die besonders lieben, weil Sie da beides finden, das Schwere und die Freude und die Zuversicht zum Ausdruck kommt, dass es hilft zu akzeptieren, sich einem Größeren zu überlassen. Das ist das, was wir eben schon mit Rose Ausländer hatten, deswegen haben wir da jetzt schon mal drüber gesprochen, aber ich nutze das trotzdem, dieses Zitat von Ihnen, weil Sie im Fragebogen gesagt haben, als ich Sie gefragt habe, Gott ist, existiert für mich nicht. Und ich war ein bisschen verdutzt und ich habe gedacht, wir müssen da nochmal drüber sprechen, weil ich finde, Ihre Bücher sind voll von solchen Ausdrücken wie sich einem Größeren zu überlassen oder Hilfe, die einem zukommt. Also jedenfalls, ich finde, Ihre Bücher sind etwas ganz Spirituelles mit eingewoben. Das passt für mich nicht dazu, dass jemand sagt, Gott existiert für mich nicht.
Ja, der persönliche Gott existiert für mich nicht. Das Göttliche oder das Größere, was für mich eben keinen Namen hat, ja, vielleicht das Tao, irgendwie sowas, also das gibt's natürlich für mich,
also,
ganz klar.
Ja, Sie sagen, das gibt's natürlich für mich, für manche Menschen, also je nachdem, wie man das eben, was man für ein Gottesbild hat und für einen Gottesbegriff hat, für manche Menschen ist das alles in Gott mit enthalten und manche Menschen sind es halt, Gott ist ein persönliches Gegenüber und da sagen Sie, das ist es für mich nicht. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht das Göttliche gibt.
Nein, gar nicht. Für mich gibt es das Göttliche, das Allganze, oder gibt es ja viele Worte dafür, aber ich kann das nicht mit einem persönlichen Gott in Verbindung bringen.
Dann, sonst hätte ich zum Beispiel auch gar nicht verstanden, dass Sie, ich finde, zauberhaft darüber schreiben, über die Arie von Bach, Gottes Engel weichen nie.
Mhm.
Also ich hätte das gar nicht verstanden, dass Sie so darüber schreiben können, wenn Sie sagen, Gott existiert nicht.
Nee, das Göttliche.
Ja.
Ich kann ja auch das Wort gut akzeptieren und auch die alte Sprache akzeptieren, ja, und versuche dann ein bisschen mich in den großen Johann Sebastian einzufühlen, wie es dem gegangen ist. Und der war ja zum Beispiel ein großer Bibelkenner. Und ja, also das kann ich alles. Aber trotzdem mache ich mir keine Vorstellung von einem persönlichen Gott.
Ich würde ganz gerne.
Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil manchmal dann.
Okay.
In einem Buch habe ich geschrieben, wenn ich richtig wütend bin, dann beschwere ich mich bei Gott.
Ah, dann okay,
dann konstruiere ich mir für einen Moment irgendwie so ein Gegenüber. Und die große Margarete Mitscherlich, eine berühmte Psychoanalytikerin, ja, hat das auch erzählt, dass man muss ja mit jemand reden können, hat sie gesagt. Und wenn keiner da ist, dann rede ich mit Gott. Und in dem Sinn mache ich das auch manchmal. Das heißt aber nicht, dass ich wirklich an den persönlichen Gott glaube.
Am Ende dieses Buches, und vielleicht streifen wir das noch ganz kurz jetzt, sprechen Sie auch von anderen Künstlern, also von Kenneth Graham zum Beispiel oder von Aaron Appelfeld. Und da geht es um die Natur als Schutzraum oder Frida Kahlo. Das sind, da geht es um die Möglichkeit, mit Geschichten, mit Personen zu leben und sich zu trösten. Ich sage das deswegen, wer uns jetzt zuhört und denkt, naja, ist ja toll, dass Sie sich mit Bach trösten können, aber wenn ich Bach höre, dann empfinde ich gar nichts. Mhm. Darum geht es nicht. Bach ist eine Ihrer Lösungen, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, und das kann auch Popmusik sein, das können die Beatles sein oder wie, weiß nicht, wie das heute jetzt alles, wie die Leute heute heißen. Da bin ich nicht so kundig.
Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Luise Reddemann, die, ich sag das mal so, die uns heute im Domradio die Ehre gibt, weil ich empfinde es als Ehre, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich will das Thema noch ein bisschen, worüber wir reden, den Blick noch ein bisschen erweitern, weil Sie sagen, nur wer genau hinschaut, kann etwas verändern. Also wir reden die ganze Sendung darüber, über das Leid und erweitern das. Sie haben gesagt, die Kriegskinder, oder wir haben gesagt, das ist so lange nicht gesehen worden. Gott sei Dank wird es endlich gesehen, und es hat Auswirkungen auf die Kriegsenkel. Ich würde sagen, es hat sogar Auswirkungen auf die Kriegsurenkel. Wenn man da nicht hinschaut, dann kann das leicht passieren, dass es noch eine Generation erwischt. Sie haben sich aber auch Sie haben sich mit dem Leid der Opfer beschäftigt. Sie haben sich zum Beispiel sehr mit dem Leid der Holocaust-Opfer beschäftigt. Beim Lesen habe ich gedacht, mein Gott, Sie haben wirklich hingeschaut. Also Sie haben sich mit Historikern auseinandergesetzt, Sie haben Prozesse verfolgt, Sie haben Bücher von Kindern, von Opfern gelesen und so weiter. Vielleicht bleiben wir da mal ganz kurz, bevor wir dann die Perspektive noch einmal erweitern. Das ist sehr schmerzhaft, und manchmal ist das grausam oder brutal. Das braucht Kraft und das braucht Energie. Ganz viele Menschen sagen, lass mich damit in Ruhe, ich will davon nichts mehr hören. Warum investieren Sie diese Energie?
Also erstens finde ich, dass Menschen das Recht haben, sich zu entscheiden, sich nicht drum zu kümmern, auch wenn ich es wichtig finde. Und warum ich mich kümmere, also weil ich das muss, sozusagen von innen heraus. Also es befiehlt mir niemand, aber ich spüre, dass es notwendig ist. Notwendig ist es.
Um die Not zu wenden.
Ja.
Ja. Also Sie empfinden es als Notwendigkeit, und das bringt sozusagen die Kraft mit, es auch zu tun. Verstehe ich das richtig?
Ja, dieser innere Ruf, sage ich jetzt mal, das zu tun, gibt mir Kraft. Es gibt mir aber auch halt Kraft, dass ich immer wieder versuche zu pendeln zwischen dem Leidvollen und dem Glück, der Freude. Da war mir eine große Hilfe die Alice Sommer Herz. Als ich bei den Lindauer Psychotherapiewochen eine Vorlesung gehalten habe über die Themen, die da in dem Buch auch dann über die Kriegskinder abgehandelt werden, da habe ich jeden Morgen Alice Sommer Herz in die Augen geblickt. Und die hat gesagt, ich weiß um das Böse Und ich konzentriere mich auf das Schöne, so in bis nicht ganz wörtlich wiedergegeben. Und das war mir sehr, sehr hilfreich. Und danach lebe ich, versuche ich zu leben. Also das, ich nenne das das Ganze des Lebens. Ich will das Ganze des Lebens. Und menschliches Leben bedeutet Glück und Freude und Schmerz.
Und weil Sie das Ganze wollen, vielleicht sind Sie mit Sprache so präzise. Sie lehnen das Wort unmenschlich ab.
Ja.
Sie sagen, das wird ja gerne in so einem Zusammenhang gebraucht, ja. Das ist unmenschlich. Mhm. Und Sie sagen, nee, dass es Menschen sind dazu fähig. Es kann nicht unmenschlich sein, weil Menschen haben das gemacht.
Genau, ja.
Und
das finde ich wirklich wichtig, dass wir auch dazu stehen, dass es das gibt, dass es zum Menschsein dazugehört. Und das Nächste ist natürlich, dass wir durchaus eine Wahl haben. Ich sage jetzt nicht, jeder Mensch hat so ohne weiteres eine Wahl, aber wir haben die Wahl. Wir können uns für das eine und für das andere auch entscheiden.
Was passiert? Also Sie haben gesagt, ich will das Ganze. Wenn man das Ganze will, dann muss man sagen, es gibt nichts Unmenschliches, weil das ist Menschen fabriziert. Was passiert, wenn man das so anschaut, dass das zum Menschen dazugehört?
Das tut weh. Also mir tut es weh. Ich hätte gerne den Wunsch, dass es anders wäre. Und dann komme ich halt wieder runter und dann sage ich mir, das ist so, das kann ich auch nicht ändern. Ich kann nur in meinem eigenen Leben versuchen, mich um Freundlichkeit und Mitgefühl zu bemühen und also dem nicht allzu viel Raum geben, dem Gewalttätigen, der Wut und so weiter.
Das eine ist, dass es wehtut, Schmerz und Wut hervorruft, aber Sie haben gesagt, das ist auch notwendig. Welche notwendet es, wenn ich das so ganz angucke, wenn ich alles angucke, was Menschen machen können?
Naja, eine Sache ist, dass ich denke, irgendwie sind wir schon spannende Wesen, was wir uns alles so zutrauen, auch zu erfahren. Das macht ja sonst kein Wesen auf dieser Erde so, wie wir das machen. Also irgendwie kommt da auch sowas wie Bewunderung für die Menschen auf. Irgendwie sind wir doch seltsam neugierig und kreativ und wir wollen eben alles erkunden. Und dass das auch zu Irrwegen führt, aus meiner Sicht, das versuche ich zumindest zu akzeptieren. Ich finde es nicht immer so toll, aber ich versuche es zu akzeptieren.
Worauf ich raus will, wenn ich das so frage, ist ein Zitat, was Sie in einem Ihrer Bücher bringen. Und das heißt, das Begreifen der Hölle, also des Unmenschlichen, ist die Voraussetzung dafür, dass die Menschen einen Zustand zu schaffen vermögen, in dem sie Menschen sein können. Und dieser Zustand ist die einzig mögliche Form eines Paradieses auf Erden. Das ist von Ernst Schumacher. Und darauf will ich raus. Also wenn man wirklich radikal sagt, nee, das ist nicht unmenschlich, ich wehr das nicht ab, ich gucke das an, wer genau hinschaut, kann was ändern, sagen Sie. Kann ich dann aus der Hölle anfangen, was anderes zu machen?
Ich glaube schon, ja. Aber ich will das nicht verallgemeinern. Ich glaube nicht, dass wir alles immer so verallgemeinern können, dass es für alle Menschen gilt. Wir wissen doch auch, dass es Menschen gibt, die so fasziniert sind von dem Bösen und auch niemals damit aufhören. Für mich gilt, dass die Auseinandersetzung mit all diesem Grauen mich auch auf eine Art mehr lieben lässt.
Was Sie tun, diese Erweiterung der Perspektive haben wir jetzt nicht geschafft, aber wir schaffen das gleich, denn Sie nehmen nicht nur das Leid der Opfer in den Blick, sondern auch das Leid der Täter. Und das machen wir gleich. Unsere Zeit, unsere gemeinsame geht zu Ende, das bedauere ich. Ein bisschen, aber wir haben ja noch Zeit. Und ich habe gesagt, Sie weiten die Perspektive, wenn Sie nach dem Leid fragen, bis dahin, dass Sie nach dem Leid der Täter fragen und benennen gleichzeitig, dass das sehr heikel sein kann, weil das Leid der Täter allzu lange und allzu oft benutzt worden sei. Zitat, so schreiben Sie es, zu Wehleidigkeit und kollektive Abwehr. Das meinen Sie nicht. Und trotzdem sagen Sie, es ist wichtig, sich auch das Leid der Täter anzugucken.
Ja, also erstens rede ich aber nicht von den Nazitätern. in erster Linie, sondern ich rede mal von den Tätern, mit denen ich mehr zu tun habe in meiner Arbeit, die eben zum Beispiel vergewaltigen. Die haben ja eine eigene Geschichte und das ist fast immer, dass sie als Kinder Opfer waren. Ich will nicht sagen immer, aber fast immer auf jeden Fall. Das ist, was ich weiß. Und ja, und die einen gehen eben den Weg so und die anderen gehen den Weg so. Und deshalb will ich immer noch die Würde anerkennen und meine auch, dass es wichtig ist, dass wir ein Stück weit das bereit sind zu verstehen und dann Wege zu finden, eben auch mit den Tätern zu arbeiten. Jetzt die Täter, die Nazitäter, denke ich natürlich auch, die hatten eine Geschichte und wer weiß, was für eine. Und ich habe in dem Buch über die Kriegskinder ja zum Beispiel versucht, mich auch mit der Frage auseinanderzusetzen, wie es zu diesem entsetzlichen Hass auf die Juden gekommen ist, also Hitler als Vorläufer oder als derjenige, der das am meisten damals dann in die Welt gebracht hat. Es gab ja auch vorher schon Judenhass. Und auch da zu versuchen, ein bisschen zu schauen, wie kommt sowas zustande. Und wenn ich besser verstehe, wie was zustande kommt, habe ich ja auch eher eine Chance, Impulse zu geben, dass es sich ändert. Ja, und deshalb ist mir das wichtig. Wir haben ja hier jetzt auch wieder nicht so ganz wenige Neonazis. Ich bin immer froh, dass es nicht allzu viele sind, aber wir haben das ja. Und deshalb ist es wichtig, die Dinge zu versuchen zu verstehen und nicht nur zu verurteilen und nicht nur davor wegzuschauen.
Und verurteilen tun Sie schon mal gar nicht, denn ich wollte gerne am Ende und damit dann auch aufhören, noch einen Begriff einführen, weil Sie das für Ihre therapeutische Arbeit entdecken, das ist das Mitgefühl.
Ja.
Das ist, Sie schreiben, dass Ihre Erfahrung sei, da wo Menschen mitfühlend behandelt werden, dass sie da auf Dauer selber mitfühlender werden.
Ja.
Mit sich selbst und mit anderen. Das heißt, das ist etwas, von dem Sie, also wenn man sich dem nicht verurteilend nähert, sondern versucht zu verstehen und das mit Mitgefühl macht, dann ändert sich was. Oder kann sich was ändern.
Sagen wir mal vorsichtig, kann sich was ändern. Und Mitgefühl braucht auch Mut. Also wirklich mitfühlend mit anderen Menschen zu sein, auch mit dem sogenannten Bösen, das ist eine riesige Herausforderung und erfordert wirklich auch Mut. Und ich halte das für im Moment für das, was wahrscheinlich am meisten hilft oder helfen würde, wenn wir den Mut hätten, mitfühlender zu sein.
Ich fand es total spannend, wie Sie Mitgefühl beschreiben. Sie sagen nämlich, das ist Einfühlung, Empathie, das ist ja nun schon lange in der Therapie bekannt, aber das ist nicht alles. Dazu kommt der Wunsch, Heilsames zu tun. Also die Verbindung von Einfühlung, das ist dieses, den Täter nicht verurteilen, sondern versuchen zu verstehen. Und dann der Wunsch, Heilsames zu tun, dass das Mitgefühl sei.
Ja, so sehe ich das. Genau. Also das ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen.
Ist egal, ich habe es so bei Ihnen formuliert gefunden. Ist ja egal, also so verstehen Sie es. Ja, ja. Haben Sie sich dann gefreut, wenn ich das jetzt nochmal interreligiös oder interkulturell gucke, dass der Papst sowas wie ein Jahr der Barmherzigkeit aufruft, was ja nicht so weit entfernt von Mitgefühl ist?
Also Barmherzigkeit und Mitgefühl, glaube ich, sind wirklich nicht ganz genau identisch. Aber okay. es gibt auf jeden Fall was Gemeinsames da drin. Aus meiner Sicht ist Mitgefühl, sorgt für mehr Gleichrangigkeit. Da kann man mir vielleicht widersprechen, so ist mein Erleben. Wenn ich mitfühlend bin, bin ich auf einer Ebene. Barmherzigkeit hat leicht, aber das könnte auch durch unsere Kultur bedingt sein, sowas von oben herab. Und deshalb, aber ich kann das nicht beschwören. Ich sehe das so. Ja, deshalb verwende ich den Begriff Mitgefühl lieber als das Wort Barmherzigkeit, aber manchmal verwende ich es auch und ich habe mich ja auch da wieder viel befasst mit der Matthäus-Passion zum Beispiel, wo es ja sehr stark auch um Vergebung und Barmherzigkeit geht. Aber es ist halt eine andere Kultur. Es sind verschiedene Kulturen, die da auch reinspielen.
Wenn Sie mit allem, was Sie erforscht haben, erfahren haben, ausprobiert haben, dem Sie sich gestellt haben, wenn Sie all das zusammennehmen und auf sich und auf die Menschen gucken, was ist Ihr größter Wunsch?
Na, mehr Frieden natürlich. Mehr Frieden.
Der Dalai Lama hat nach Paris, nach den Anschlägen in Paris gesagt, don't pray for Paris, work for peace. Also bete nicht für Paris, arbeite am Frieden.
Ja, genau. Und zwar am Frieden auch in mir selbst, weil wir sind ja auch oft so unfriedlich mit uns selber. Ja, und das ist der Anfang, dass ich auch mit mir selber Frieden schließe, dass ich mich akzeptiere, auch mit meinen blöden Ecken und mit meinen Schwächen. Das heißt Frieden schließen mit sich selbst. Und da, glaube ich, haben wir Psychotherapeutinnen auch eine Chance, einen Beitrag zum Frieden zu leisten, indem wir Menschen helfen, mit sich selbst mehr in Frieden zu sein.
Soll ich Ihnen denn wünschen, dass Sie noch viel Gelegenheit haben, mit Menschen zu helfen, mit sich in Frieden zu kommen?
Ja, gerne.
Oder gibt es was noch Präziseres, was man wünschen kann?
Nein, das ist ein schöner Wunsch. Das gefällt mir. Danke.
Gut, dann wünsche ich Ihnen das. Danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Danke allen, die zugehört haben. Und ich habe heute besonders die Hoffnung, dass in dieser Sendung was für Sie selber persönlich Inspiratives dabei war, dass Sie mit sich selber mehr Frieden haben können oder mit Einfühlung und dem Wunsch, Heilsames zu tun, in der Welt unterwegs sind. Ich würde mich sehr freuen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.